Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Vegan, deinem Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
Mit einem neuen Puzzleteil für ein neues Wohlstandsmodell.
Denn eines ist uns klar geworden.
Weiter wie bisher
geht es nicht.
In dieser Folge sprechen wir über das neue Buch von Harald Welzer, Alles könnte anders sein, eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen.
Und im Gegensatz zu anderen Büchern ist es jetzt tatsächlich mal so, dass sowohl Stefanie als auch ich dieses Buch gelesen haben.
Genau, und wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie wir das Buch denn so fanden und was uns wichtig erscheint, weiterzugeben.
Ja, und wir mussten wirklich an uns halten, dass wir uns nicht im Vorfeld schon untereinander unterhalten, um das Ganze irgendwie loszulassen, sondern wir haben es wirklich jetzt erstmal abgewartet, bis wir hier in diesem Podcast-Gespräch sind.
Genau, ich dachte schon hier in diesem Studio.
In diesem Studio, genau.
Genau, also Carsten, wie fandest du das Buch?
Gut.
Toll.
Ja.
Gut, und mit diesen Worten gehen wir zurück ins
Studio,
Hauptstadtstudio.
Ins Hauptstadtstudio.
Genau. Du fandest...
Du willst es ein bisschen differenzierter.
Möchte wissen, fandest du es wirklich rundum gut? Würdest du es uneingeschränkt empfehlen?
Prinzipiell ja. Ja, ich würde es uneingeschränkt empfehlen. Also ich muss sagen, Harald Welzer hat für mich sehr viel Inspiration und auch in diesem Buch. Also das war schon in den anderen Büchern, die wir von ihm gelesen haben, der Fall, dass ich von der Art und Weise, wie er Sachen beschreibt und wie er sie auf den Punkt bringt, schon sehr viel mitnehmen kann. Und das führt sich in diesem Buch halt fort. Es gibt so ein paar Einschränkungen. Also mir fehlen so ein paar Sachen. Die werden wir aber im Laufe des Gesprächs dann wahrscheinlich erörtern. Aber prinzipiell würde ich sagen, Personen, die eine Veränderung in der Gesellschaft haben möchten und gerade auch hinsichtlich des Klimawandels, weil darum geht es ja heutzutage immer stärker, denke ich, werden gut tun, dieses Buch zu lesen.
Ja, also mir ging es teilweise nicht weit genug. Also er stellt einige Sachen in Frage, aber andere nimmt er einfach so hin. Und das fand ich nicht okay. So, da habe ich das Gefühl, dass er da irgendwie noch in dem System verhaftet ist. Und der Meinung ist, dass sich da nichts ändern muss. Und da würde ich auch gerne später noch drauf eingehen.
Ja.
Also generell halte ich es auch für ein gutes Buch, aber eben mit Einschränkungen. Und ich kann es eben nicht uneingeschränkt empfehlen, so wie du, sondern
okay.
Ich habe mir gewünscht, dass es dann doch noch ein bisschen weitergeht.
Okay, weiter in Form von konkret oder?
Vom Denken her, also wirklich das System komplett in Frage zu stellen, weil jetzt zum Beispiel, sollen wir jetzt direkt einsteigen?
Wir können direkt einsteigen, ja genau, machen wir doch mal.
Genau, zum Beispiel beim Thema Bildung fand ich, dass er da doch immer noch in diesem Bildungssystem, was derzeit eben en vogue ist, verhaftet ist und dass er da das nicht weit genug in Frage stellt. Er sagt zwar, naja, man könnte die SchülerInnen irgendwie ein bisschen lockerer unterrichten und so, aber er bleibt immer noch in diesem man muss sie unterrichten Modell drin und das hat mich dann doch gestört.
Ja, ich glaube, das Weiteste, was er so benannt oder vielleicht auch für sich gedacht hat, war dieser Montessori-Ansatz, also den hat er zumindest namentlich genannt. Und was ich gut finde, ist, dass er das Thema generell anspricht. Mhm. Also das trifft man ja relativ selten in dieser ganzen gesellschaftskritischen Thematik, es sei denn, man schaut jetzt sehr speziell hin. Mir persönlich ist es ja erst aufgefallen, dadurch, dass wir unser eigenes Kind zur Schule bringen. Aber ansonsten habe ich das so nicht wahrgenommen und deswegen fand ich das schon sehr cool, dass Harald Welzer das jetzt in seinem Buch auch mit thematisiert und sagt, also wir brauchen eigentlich eine neue Bildung.
Ja, also, ne? Das schon, nur geht er halt in anderen Punkten so weit, dass er sagt, dass das alles, ja, wenn man in der Historie zurückgeht, noch gar nicht so lange in unserer Gesellschaft eben Standard ist. Und das ist ja mit dem Bildungssystem genauso. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, andere Themen stellt er eben in Frage aufgrund dessen, dass er genau mit dieser Beweisführung, dass er sagt, dass es das noch erst vielleicht seit der Industrialisierung gibt zum Beispiel. Und deswegen, wir haben so und so viele Tausend, Zehntausend, zigtausende Jahre ohne gelebt und dann hat der Mensch wunderbar funktioniert. Aber seit der Industrialisierung ist es so und so. Und deswegen können wir das jetzt auch wieder umdenken, so dass diese Struktur, die führt er eben nicht für die Bildung an.
Ja, das stimmt. Also da reflektiert er halt tatsächlich nicht die Wurzeln des Bildungssystems. Was ich aber schon sehr schön fand, war, dass er versucht das ja immer sehr pointiert und teilweise auch so mit einer gewissen zynischen Ader dann zu formulieren, dass er sagte, das Bildungssystem oder die Art und Weise, wie wir Bildung heute leben und erleben, funktioniert ja schon allein deswegen nicht, dass, weil wir, das sieht man ja an den heutigen Politikern, die eben genau dieses Bildungssystem durchlaufen haben und schon, obwohl sie nach unserer Meinung her eine gute Bildung mitgenommen haben, eigentlich nicht in der Lage sind, die heutigen Probleme zu lösen. Mhm. Er spielt da ganz klar auf die Klimakrise an. Und das ist für ihn so schon ein Aspekt, wo er sagt, wir müssen halt Bildung neu denken.
Ja, ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal so einen Rahmen um dieses Gespräch hier bauen, damit wir jetzt nicht über Details reden und alle sich fragen, was worüber reden wir eigentlich.
Genau, da. Vor allen Dingen Bildung ist ja nur ein Baustein von dem und noch nicht mal der größte.
Ja, ich würde dazu vielleicht einmal hier ins Inhaltsverzeichnis schauen und kurz vorlesen, was da steht.
Genau.
Also er hat es eingeteilt in das erste Kapitel Wiedergutmachen und schreibt dann eben darüber, es war nicht alles schlecht im Kapitalismus, gelebte Illusionen, Gesellschaften für freie Menschen und sind widersprüchlich. Die Moderne, wie wir sie kannten, die Zukunft, Produktivkräfte des guten Lebens und von Zukünftigkeit, Mythen, Quellen eines Realismus des guten Lebens und Zeit für Wirklichkeit. Und dann ist das zweite Kapitel, alles könnte anders sein. Und da arbeitet er mit Legosteinen.
Ja, ich finde die Parallele ganz cool. Ne? Vor allen Dingen, weil er die in zwei Arten reflektiert. Aber lies doch erstmal vor.
Ja, ich fand es aber auch gut. Ich kenne es jetzt aktuell mit unserem Kind halt auch so, dass es diese vorgefertigten Kisten gibt zu kaufen, also nicht einfach nur Steine, sondern eben Sets schon, in denen die Polizeiwache drin ist oder das Flugzeug drin ist oder was auch immer, das schon vorgegeben ist, was die Kinder damit bauen. Und er meint halt, dass der Lego früher im ursprünglichen Sinne einfach nur Steine waren, mit denen man alles bauen konnte, wo nichts vorgegeben war. Und das ist halt der Grundgedanke, weswegen er auf Lego kommt. Und jetzt muss ich mal wieder dahin blättern, ich habe mich verblättert. Und er nennt eben 17 Lego-Steine, aus denen wir uns quasi jetzt unsere neue Gesellschaft zusammenpuzzeln können. Das erste Lego ist die Wirtschaft, zweite Autonomie, selbst sein Können und Wollen, das dritte Fähigkeiten, persönliche Möglichkeiten und Bedürfnisse, das vierte, warum eigentlich immer arbeiten. Das fünfte, Nachhaltigkeit ist von gestern, Wirtschaften in der Zeit ist von morgen. Sechstens, Gerechtigkeit, woran alle Menschen glauben möchten. Der siebte Legostein ist Gemeinwohl. Der achte, Solidarität. Der neunte, Mobilität. Der zehnte, Boden, Pässe, Grenzen, Antimodernes aus der Moderne. Der elfte, Beziehungen, Kommunikation, Liebe, die menschliche Welt ist zwischenmenschlich. Der zwölfte Legostein ist Freundlichkeit, der dreizehnte Zeit, der vierzehnte Institutionen, der fünfzehnte Infrastrukturen, der sechzehnte Legostein lautet Verschiedenheit und Erfahrung und der siebzehnte Legostein Sinn. Und dann kommt er zum dritten Kapitel, der neue Realismus. Da geht es um Sinn realistisch, Migration realistisch, Solidarität realistisch, Wirtschaft realistisch, Stadt realistisch, die analoge Stadt, Arbeit realistisch, das bedingungslose Grundeinkommen, Zeit realistisch, Digitalisierung realistisch, Bildung realistisch und Wiedergutmachen realistisch und Zukunftsbilder realistisch. Und dann hat er noch seine 11 Merksätze zum neuen Realismus, die können wir nachher vielleicht zum Schluss vorlesen.
Ja, genau. Jetzt würde ich aber ganz gerne noch was anführen, weil du gerade aus dem dritten Teil immer dieses realistisch benannt hast. Er spricht deswegen explizit von Realismus oder von einer realistischen Thematik, weil er das aktuelle Wirtschafts- und Gesellschaftssystem als Illusion betrachtet. Wir glauben, dass das, was wir heute kennen, zum einen alternativlos ist, was eine Illusion ist, zum zweiten das Beste ist, was es gibt, was auch eine Illusion ist, und zum dritten, dass es funktioniert, was auch eine Illusion ist, weil allein dadurch, dass wir eben unsere eigene Lebensgrundlage verbrauchen, zerstören wir uns oder unsere Lebensgrundlage eben selbst und werden damit einfach nicht weiter vorankommen. Also vielleicht noch ein paar Generationen und ein paar privilegierte Schichten, aber insgesamt als Gesellschaft oder Gesellschaftin werden wir es halt nicht schaffen, mit der Art und Weise, wie wir heute wirtschaften und leben, wirklich zukunftsweisend nach vorne zu kommen. Und das bezeichnet er eben klassisch als Illusion. Und dem entgegen spricht er halt von Realismus und versucht mit realistischen Annahmen das Ganze auf einer, sag jetzt mal, Ebene zu führen, wo man sagt, okay, das ist jetzt auch tatsächlich zukunftsweisend, nachhaltig, wie auch immer. Also hat Bestand und läuft halt nicht gegen die Wand wie das, was wir jetzt gerade machen.
Das sind seine Vorstellungen von der Zukunft, ne?
Genau.
Er sagt ja auch immer, ich stelle mir vor, also er schreibt das nicht, er sagt es. Er schreibt, ich stelle mir vor, statt realistisch, also, oder das hört sich jetzt blöd an, weil, also statt mit DT, jedenfalls, seine Vorstellung ist das, wie ein das aussehen könnte. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt alles belegt, sondern das ist seine Idee, sein Vorschlag
quasi. Ja, richtig, genau.
Und was ich noch hinzufügen wollte, Harald Welzer sagt eben auch, dass alles schon da ist und wir es nur anders zusammensetzen müssen. Und das ist eigentlich auch das, was wir jetzt auch schon in den letzten Jahren einfach gemerkt haben, ist, wir müssen nichts Neues erfinden, damit wir überleben können oder unsere Lebensgrundlage retten können, sondern es ist alles schon da. Wir müssen es einfach nur anders zusammensetzen. Und deswegen hat Harald Welzer jetzt einfach dieses Bild von den Legosteinen genommen, was ja auch ganz sinnig ist, dass du dann die Legosteine nimmst und sie anders zusammensetzt. Das funktioniert ja sehr gut und etwas anderes daraus baust. Und wir jetzt eben, wie gesagt, nichts Neues hinzupacken müssen. Das finde ich noch wichtig zu sagen. Das ist alles schon da. Wir müssen es nur anders zusammenbauen.
Genau. Und vielleicht in dem Zusammenhang, er spricht auch von einem Experiment. Und was er darunter versteht und was sich dahinter verbirgt, das ergibt sich dann aus dem Buch und ich glaube, diesen Abschnitt, den lesen wir jetzt einmal kurz vor.
In diesem Abschnitt geht ein Exkurs über Entscheidungsträger voran und wenn er jetzt über solche Leute spricht, dann meint er damit die Entscheidungsträger. Unter Federführung solcher Leute findet gegenwärtig ein globales Experiment statt. Es wird in allen Daseinsbereichen ausprobiert, ob man klar definierte Grenzen der Nutzung naturaler Gegebenheiten überschreiten kann, ob man, einfacher gesagt, in einer endlichen Welt unendlich wachsen kann. Das ist der weltweite Versuchsaufbau. Und obwohl diese Grenzen mit zunehmender Übernutzung immer deutlicher zutage treten, entscheiden sich täglich weltweit mehr Menschen dafür, an diesem Experiment teilzunehmen. Obwohl sein Ergebnis, nämlich Kollaps, klar absehbar ist, gibt es keine Mehrheit, die für einen Abbruch stimmen würde. Alle Vernunft und alles Wissen sprechen für einen Abbruch und für das Experimentieren mit Alternativen. Aber nirgendwo findet sich eine Mehrheit, die von ihrer Vernunft und ihrem Wissen Gebrauch machen würde. Ganz im Gegenteil. Diejenigen, die andere Formen des Wirtschaftens und Lebens ausprobieren, müssen sich ständig dafür rechtfertigen, da das alles ja nie funktionieren könne. Seltsam. Das Experiment mit dem absehbar negativen Ergebnis steht nie unter Rechtfertigungsdruck. Aber die, die andere Wege ausprobieren, müssen sich ständig dafür rechtfertigen. Warum? Weil sie, als lebendige Beispiele dafür, dass die Sache mit der Alternativlosigkeit nicht stimmt, kleine, aber lästige Systemstörungen darstellen.
Ja, und er spricht halt im weiteren Verlauf davon, dass es viele kleine Experimente geben muss, die in der Lage sind, die Zukunft anders zu gestalten. Und diese kleinen Experimente können durchaus scheitern, aber sie können eben auch gelingen. Und dieses ganz große Experiment ist halt von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und deswegen animiert er eben dazu, kleinere Experimente zu starten. Und das sind halt eben diese Lego-Bausteine. Ja? Also er will damit eben auch skizzieren, dass es nicht die eine Lösung gibt, sondern dass man sich halt an diese Lösung herantasten muss und dass es da dementsprechend auch die Wahrscheinlichkeit gibt, dass man mit dem Lösungsversuch auch scheitern kann. was aber nicht davon abhalten soll, eben weiter an Lösungen zu arbeiten.
Ich finde es auch ganz lustig, dass er die gegenwärtige Situation, also die Realität, Gegenwart, wie auch immer man es nennen soll, als Experiment bezeichnet, weil es das Ganze dann nicht als Tatsache hinstellt, sondern einfach nur als eine Möglichkeit von vielen. Also es ist eben nicht alternativlos, es ist ein Experiment und zieht das Ganze natürlich auch irgendwie ein bisschen ins Lächerliche. Und ich finde, auch sein ganzes Buch ist so ein bisschen flapsig geschrieben. Also es ist definitiv keine harte wissenschaftliche Veröffentlichung, sondern so geschrieben, als würde er sich nett mit einem Freund oder einer Freundin unterhalten, oder?
Ja, ja, klar. Gerade wo er sich über bestimmte Sachen echauffiert. Also es sind so seine typischen Beispiele mit SUVs, ne, in der Stadtgeländewagen, Thema Kabul, ne, da wo er immer darauf hinweist, dass hier diese Geländewagen ja nie im Leben Gelände sehen werden und die aber so gepanzert sind, als ob man in Kabul einmarschieren wollen würde. Das kennt man aus anderen Büchern oder Äußerungen von ihm. Das findet man auch hier wieder. Und das sind so Bonmots oder Spitzen, die er wieder mit reinbringt, die, wenn man ihn mag, eigentlich dazu führen, dass man immer mal wieder so ein kleines Grinsen auf die Lippen bekommt. Ne? Also mir gefällt es, sagen wir mal so, ne? Weil er Sachen wirklich teilweise überspitzt darstellt und dann auch durchaus meinen Humor trifft. Sonst einige Sachen, die ich da aus diesem Buch mit rausgenommen habe, die mir eigentlich auch von der Darstellung her wirklich gut gefallen, sind so Zitate wie: Die Verbesserung der Welt kann man nicht delegieren, die muss man selbst machen. Im Unterschied zum Kauf einer Ware bekommt man für Weltverbesserungsversuche keine Quittung. Man kann sie nicht zurückgeben, wenn sie nicht funktioniert haben. Oder auch sehr schön: Mehrheiten gehen immer mit dem Wind. Sie schließen sich an, wenn das Richtige überzeugend vorgeführt werden kann. Um das Richtige überzeugend vorführen zu können, muss man es überzeugend vorführen können.
Das, was Carsten gerade zitiert hat, das nennt Harald Welzer die vier Gesetze der modularen Revolution. Und mit modularer Revolution meint er was?
Er spricht inhaltlich von Revolution, aber er meint damit nicht die große ganze Revolution, sondern viele kleinere Revolutionen, die man aber so kombinieren kann, und da sind wir wieder bei den Lego-Bausteinen, dass sie eben modular wirken und jede für sich in ihrem eigenen Aspekt dann eine kleine Revolution auslösen und im Endeffekt dann eben das große Ganze anders dargestalten.
Ja, und ich finde es, wie gesagt, eigentlich ganz gut, was er alles da anführt. Wir haben das ja jetzt auch eingangs vorgelesen, was das für Lego-Bausteine sind. Nur wie gesagt, finde ich, dass er bei manchen Lego-Bausteinen wie bei der Bildung einfach nicht weit genug geht und da immer noch im alten System verhaftet ist. Es gibt also noch Platz für mehr. Und er spricht ja auch von Heterotopien. Viele Orte, viele Geschichten, sagt er dazu. Also was er damit meint, eben, dass es nicht nur eine Utopie gibt, sondern ganz viele verschiedene, und dass wir eben Geschichten erzählen. Und sobald wir Geschichten erzählen, ist das in den Köpfen der Menschen und kann es Wirklichkeit werden. Es muss nicht, aber es kann. Das heißt, dass es wichtig ist, dass wir Geschichten erzählen.
Und da kommt wieder so ein Aspekt, dass er Begriffe verwendet, die für mich sehr hilfreich sind, weil sie mir helfen, Sachen in Worte zu fassen, die ich vorher vielleicht nur sehr umständlich beschreiben konnte. Und ein Begriff ist dieser Wunschhorizont, den er dort nennt. Das finde ich wirklich einen ganz fabelhaften Begriff, weil er einfach klarstellt, wir müssen eigentlich mehr träumen. Das ist auch ein Appell, den er da in diesem Buch aufführt, auch mit Untersuchungen, wo er feststellt, dass junge Leute einfach nicht mehr in der Lage sind zu träumen oder sich selber nicht mehr erlauben zu träumen.
Genau, dass sie sich das Träumen verbieten.
Genau, weil sie eben so konkret in ihrer Lebenssituation verhaftet sind, dass sie sich einfach schon gar nichts mehr anderes vorstellen können. Die nehmen das Schicksal als gegeben hin und hinterfragen es so nicht oder beziehungsweise sehen den Aufwand, das zu ändern, so enorm groß oder fühlen sich vielleicht von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und da spricht er sich ganz klar dafür aus, dass wir mehr träumen müssen, mehr Zeit zum Träumen. Das ist auch ein Faktor, den er dort anspricht. Weniger arbeiten, mehr Zeit für sich, um überhaupt erstmal gedanklich oder zeitlich die Freiheit zu haben, zu träumen und eben diese Wunschhorizonte neu aufzubauen. Das meint er auch ganz am Anfang des Buches, dass unserer Gesellschaft eigentlich das Ziel fehlt. Er spielt da auf die unterschiedlichen gesellschaftlichen Veränderungsprozesse an, wie die Hippie-Bewegung, wie die ökologische Bewegung, wie die Anti-Atom-Bewegung etc., die alle irgendwo eine bestimmte Ziel voraus oder einen Zielwunsch hatten. Die wollten irgendwo hin, die wollten die Gesellschaft irgendwo hinbringen. So, und unserer Gesellschaft fehlt einfach dieses. Wir sind so eingelullt in dem, oh, ist so alles ganz gut und wir wollen das Bestehende einfach nur ein bisschen besser machen, noch digitaler, noch bequemer, noch billiger, noch keine Ahnung was. Aber so dieses konkrete Überwinden und diesen Wunsch zu haben, nee, ich möchte eigentlich die Gesellschaft irgendwo hinführen, wo sie heute noch nicht ist, das fehlt unserer Gesellschaft. Und dementsprechend haben wir es mit einer ganz großen Antriebslosigkeit zu tun. Und das zu überwinden, dafür braucht es einfach Zeit und Raum für Träume, um eben neue Wunschhorizonte auszuarbeiten, sich zu überlegen.
Und in seinem Buch stellt Harald Welzer halt ganz viele Heterotopien und Träume von ihm vor. Und auch einige jetzt, die es schon gibt, also wie natürlich die Transition-Bewegungen überall auf der Welt mittlerweile. Und er schreibt auch, dass einen Gemeinschaftsgarten anzulegen oder bei einem Gemeinschaftsgarten mitzuhelfen viel mehr bewirkt bei den Menschen, als wenn sie jetzt irgendwelche Theorien lesen zum Beispiel. Dieses Machen, das Dabeisein und vor allem eben bei dem Gemeinschaftsgarten ist es so offen. Da gibt es wenig Barrieren, um da mitzumachen. Du kannst eigentlich einfach hingehen und mitmachen. Das hilft mehr, Heterotopien zu bilden und zu träumen, als eben solche theoretischen Konstrukte zu lesen.
Ja, und er führt auch zum Beispiel Gemeinwohlökonomie an, aber auch das bedingungslose Grundeinkommen. Das sind für ihn auch Bausteine oder Lego-Bausteine, wie er sie benannt hat, die eben wichtig sind als wichtige Bestandteile der neuen Gesellschaft, wo eben auch freie Menschen nachher heraus resultieren. Und mit freien Menschen meint er eben Personen, die auch mehr Freizeit haben, mehr Sozialengagement leben können und nicht in dieser getakteten Arbeitsgesellschaft unterwegs sind und versuchen, das, was sie dann als freie Zeit heute zur Verfügung haben, eben durch Konsumgelegenheiten irgendwo wettzumachen oder beziehungsweise zu kompensieren. Er greift da aus meiner Sicht schon sehr wichtige Bestandteile an. Und da kommt jetzt auch so eine Kritik hoch. In einigen Bereichen geht er nicht konkret genug für mich rein. Also er als Beispiel oder das, was mir am schwierigsten fällt, ist das Thema, wie er über Wirtschaft spricht. Schwierig in der Hinsicht, dass es mir nicht konkret genug ist. Also da fehlt mir noch so ein bisschen der Adaptionspunkt, um zu sagen, ja genau, jetzt kann ich damit in die Praxis gehen. Also da ist er selber noch sehr stark theoretisch unterwegs aus meiner Sicht. Er spricht zwar davon, dass wir das Wirtschaften anders aufbauen müssen, dass heute Wirtschaft der Zweck ist. Unsere ganze Gesellschaft ist halt auf diesen Zweck des Wirtschaftens ausgerichtet, von der Bildung über die Institutionen, die Infrastrukturen, sind alle Mittel, um nachher den Zweck des Wirtschaftens zu erfüllen. Und er sagt, das muss umgedreht werden, dass das Wirtschaften gar nicht der Zweck, sondern das Mittel ist. Wir müssen die Wirtschaft dahin bringen, dass wir mit diesem Mittel Wirtschaft unsere Gesellschaft aufbauen können. So, und diesen Umschwung, das, also gerade in der Praxis, Da finde ich keinen Anknüpfungspunkt. Das klingt in der Theorie total gut. Würde ich sofort unterschreiben, würde ich auch sagen, wow, bin ich sofort dabei. Und dann stehe ich quasi vor meinem Arbeitsplatz, vor meiner Chefin, vor meinem Chef und überlege mir, wie bringe ich denn das jetzt irgendwie in die Praxis? Ja, und da hätte ich mir von ihm schon, ich sage jetzt mal, einen handfesteren Baustein gewünscht und nicht einfach nur dieses Überzeugen, ja, genau so muss es sein. Und dann stehst du im luftleeren Raum und denkst so, jetzt bin ich zwar der Einzelne, ne, und er spiegelt ja auch immer wieder, dass Einzelne eben diese Veränderung bewirken können, ne, aber was kann ich jetzt konkret machen? Ich bin in diesem Arbeitsgeflecht, ich habe einen Arbeitsvertrag, ich kann mich jetzt nicht aufgrund von einer, sag jetzt mal, ideologischen Thematik aus meiner Arbeit herausziehen. Ich bin im Moment abhängig von meiner Erwerbsarbeit, so, und ich kann das als Einzelner jetzt auch nicht verändern. Also da hätte er tatsächlich im Buch aus meiner Sicht viel praktischere und pragmatischere Antworten geben können.
Ja, so ein Buch kann ja durchaus dann auch nicht alles abbilden. Deswegen ist da vielleicht Harald Welzer nicht tief genug in der Wirtschaft drin, dass er da jetzt konkretere Beispiele nennen könnte. Vielleicht bist du, Carsten, jetzt auch die eine Person, die diesen Auftrag, diesen inneren Auftrag hat, verstehst du, um das zu ändern.
Ja, diesen inneren Auftrag verspüre ich ja auch schon vor diesem Buch. Das war mir schon klar. Aber tatsächlich fehlt mir momentan so der Dreh- und Angelpunkt, um zu sagen, was kann ich als Einzelperson dort machen? Da würde ich sagen, das muss an die Politik delegiert werden. Aber da hat Harald Welz ja auch schon gesagt, die sind aufgrund ihrer Bildungsstruktur ja nicht in der Lage, die Probleme zu lösen.
Ja.
Das ist eine Pattsituation.
Genau. Ne? Vielleicht musst du dann irgendwie in den Betriebsrat, wenn ihr einen habt.
Nee, haben wir nicht.
Dann musst du jetzt einen Betriebsrat gründen und dann mit dem Betriebsrat das ausdiskutieren, wie ihr dahin kommt zu diesem Modell.
Genau, Revolution. Ja, ich meine, hin zu einer Gemeinwohlökonomie oder einer Gemeinwohlbilanz, das ist natürlich dann schon ein realistisches Beispiel.
Ja, und vielleicht geht das ja dann als
einen Schritt. Aber, okay, gut, das führt jetzt natürlich relativ weit, weil ich dann denke, das muss schon eine gewisse idealistische Komponente haben und die findest du nicht in jeder Geschäftsführung und naja, es ist halt ein schwieriges Thema. Ich denke, vielleicht ist Harald Welzer mit seinem Buch da auch tatsächlich gar nicht derjenige, der da jetzt für mich persönlich diese Lösung oder Lösungsstrategie an die Hand geben kann, sondern er kann das Problem benennen, er kann auch eine Perspektive zeigen und den Weg dorthin, der muss sich irgendwie anders ergeben. Ich bin da ja relativ offen und ich werde ja auch noch weitere Bücher lesen. Vielleicht kriege ich da so Anhaltspunkte, dass ich das zusammenbauen kann.
Aber vielleicht hört das jetzt auch jemand und hilft dir dann.
Ja, das wäre natürlich cool. Also ja klar, ich bin da
also,
ganz...
Also irgendjemand wird es schon hören. Voll lustig. Ich habe doch gesagt, vielleicht hört das jemand. Also ich denke, es wird schon jemand zu. Ja, nicht lustig, ne? So, jetzt.
Ja.
Also, gut. Wir sind heute so lustig hier.
Okay, lenken wir mal auf ein anderes Thema. Also wirklich Wirtschaft, da kann ich mich jetzt stundenlang drüber unterhalten. Ich will aber wieder zurück auf das Buch kommen. Und was ich bei Harald Welzer jetzt ziemlich gut fand, war, dass er das Thema Anthropozän oder die Art und Weise, wie wir mit diesem Menschheitsproblem umgehen, dass er das auch tatsächlich kritisiert, also auf einer sehr für ihn typischen, harschen Art und Weise. Und er hält das Anthropozän für eine Großerzählung und von der müssen wir weg, seiner Meinung nach. So, und er schreibt dann auch, mich regt das auf. Denn erstens gibt es den Menschen als überzeitliche Wesenheit nicht, sondern nur Menschen im Plural, in höchst konkreten geschichtlichen und kulturellen Kontexten. Und wer die heutigen Probleme vor allem angerichtet hat, das waren die kapitalistisch geprägten Gesellschaften, die sich einen Dreck um die Grenzen des Wachstums geschert haben und das bis heute tun. Also ich mag diese klare Ausdrucksweise, ne? Bringt das also wirklich auf den Punkt. So, und dann einen Absatz muss ich nochmal ein bisschen weiter formulieren bzw. zitieren. Da schreibt er dann auch noch, hören wir doch bitte auf, so zu tun, als habe man es mit einem Menschheitsproblem zu tun. The wealthy few stress the planet, hat Cage Rathbone ganz richtig festgestellt. Also sollten die auch in die Pflicht genommen werden, damit endlich aufzuhören. Also nochmal so auf Deutsch, falls man Englisch irgendwie so ganz flapsig rübergekommen ist. Das, was Kate gesagt hat, heißt einfach nur, dass einige Wohlhabende den Planeten zerstören. Ja, er hat da recht. Es ist halt tatsächlich kein Menschheitsproblem, also sondern es ist halt ein Problem der besser gestellten Gesellschaften. Und er sagt das dann in einer Art und Weise auch relativ zynisch, dass dieser Untergang, der jetzt quasi bevorsteht, wenn wir halt diesen Weg weitergehen, dieser Untergang ist halt nicht sozialistisch. Und damit meint er einfach, dass die Schwächsten, die Ärmsten, als erstes untergehen werden und einige Privilegierte sich noch bis zum, keine Ahnung, Exitus hinweg retten können und in der Lage sind, technologisch, finanziell, wie auch immer, oder vielleicht auch genetisch und medizinisch, diese Überlebenschance weiter zu erhöhen. So, aber das finde ich dann auch sehr wichtig mal zu sagen, weil bei dieser ganzen Untergangsszenario oder bei diesem ganzen Untergangsszenario hat man ja immer den Eindruck, alles passiert zeitgleich und wir werden alle in Mitleidenschaft gezogen. Nee, es ist tatsächlich so, dass diejenigen, die das Problem verursacht haben und weiterhin verursachen, dass die als Letzte davon in Mitleidenschaft gezogen werden. Und Harald Welzer hat ja dieses Buch geschrieben, weil er eben weg will von diesem ganzen, alles ist schlecht und alles ist blöd und wir kriegen das sowieso nicht hin und alles ist schwierig. Also er möchte im Grunde genommen einfach sagen, komm, wir packen das an, wir kriegen das auch alles hin. das ist ja nicht so, dass wir keine Lösungen haben, sondern wir müssen jetzt langsam mal in die Pötte kommen und wir sollten den Fokus auf das setzen oder das legen, was auch tatsächlich funktioniert. So, und dementsprechend ist das ja eigentlich eher ein positives Buch. Das sieht man ja auch im Vorfeld schon, wenn man diesen Einband sieht, mit schönen Wolken und alles toll und also soll eigentlich eher ein hoffnungsvolles Buch sein. Und das heißt ja auch, alles könnte anders sein, ja.
Ich bin gerade etwas irritiert, dass dieses nichtssagende Bild dir Hoffnung gibt.
Ja, das ist so eine Himmelsperspektive. Ja, das ist ja schon fast ein religiöser Kontext, ja.
Also, hast du alles aus dem Wolken?
Hört die Engelein singen oder so, ja.
Okay. Ja gut, also zurück zum Thema. Also es ist positiv und wir möchten jetzt noch einen Absatz vorlesen.
Genau, ein Appell, der relativ weit am Ende des Buches kommt und den ich einfach richtig gut finde, um das ganze Thema nochmal abzurunden.
Also, schreibt er, wir nehmen jetzt den Untergangspropheten mal ihre Uhr weg, die seit 40 Jahren eh auf 5:12 stehen geblieben ist. Wählen das Motto, wenn es einfach wäre, könnten es ja auch andere machen und gehen einfach mal davon aus, dass man das meiste wieder gut machen kann, was aus Gedankenlosigkeit, Ignoranz, falscher Prioritätensetzung oder einfach Unwissen angerichtet wurde. Es bleibt uns übrigens auch gar nichts anderes übrig. So einfach ist das. Für die Lamentierökos kann man Müllreservate einrichten. Da kann man hingehen, wenn man zu viel gute Laune beim Aufräumen bekommen hat und mal wieder schlecht drauf sein möchte.
Doch, jetzt habe ich aber trotzdem nochmal die Frage, du hast gesagt, eingeschränkt empfehlenswert. Was fehlt dir konkret an diesem Buch und wem würdest du es jetzt nicht empfehlen?
Also ich denke, es sollte schon irgendwie jeder gelesen haben, aber mit dieser Einschränkung, dass es mir in verschiedenen Punkten nicht weit genug geht. Also als ich es gelesen habe, und er sich immer wieder darauf berufen hat, dass wir das in einem größeren Kontext sehen sollen, also einem größeren historischen Kontext, dass eben dieser kapitalistische Menschheitsbereich relativ klein ist im Vergleich zur kompletten Menschheitsgeschichte, hat mich das eben auch ganz stark wieder an meine Forschung zu den Milchgeschichten, zur Milch, zur Kuhmilch erinnert, weil ich da auch eben für mich so einen Zeitstrahl gebastelt habe, um zu gucken, wie groß ist denn jetzt dieser Zeitraum, in dem wir sagen, dass wir schon immer Milch getrunken haben, und der ist ja nun mal tatsächlich sehr winzig im Vergleich zu dem Zeitraum, in dem es die Kuhmilch schon so gibt und in dem wir als Menschen existieren und so weiter und so fort. Und da geht er mir, wie gesagt, in einigen Punkten einfach nicht weit genug. Du hast es mit der Wirtschaft genannt, dass er da nicht konkret genug wird, und mir ist es vor allem bei der Bildung aufgefallen. Und ich meine auch bei anderen Punkten, aber ich habe das Buch jetzt schon fast einen Monat her, dass ich es gelesen habe, deswegen sind mir einige Dinge schon wieder entfallen, was vielleicht auch nicht schlecht ist, weil ich jetzt noch das Wesentliche im Kopf habe. Also wo ich denke, wir müssen wirklich nochmal neu denken, und er sagt auch überhaupt gar nichts über unser Verhältnis zu Tieren zum Beispiel.
Also, ja, genau.
Ernährung. Spricht er, also ich hatte das Gefühl, dass er so in diese Richtung geht, wir jagen uns jetzt wieder unser Fleisch. Und er hat zwar irgendwas von vegetarisch zwischendurch mal geschrieben, aber es war eben nichts wirklich Konkretes, was dieses Thema Ernährung angeht. Ich habe das Gefühl, dass es da in Richtung Öko und wenn dann Bio wenig und wenn dann Bio geht. Also
ja, es ist sehr bemerkenswert, dass ein Buch, was ja konkret als Gegenstand hat, wie überwinde ich die Klimakrise oder wie kann ich daran Herr werden, gar nicht auf diesen ökologischen Aspekt der Nahrungsmittelproduktion eingeht. Und das eigentlich schon fast verschweigt und ein bisschen irritierend. In zweierlei Hinsicht fand ich, dass er, ich glaube, mindestens zweimal ein Zitat von Karl Marx genannt hatte, wo es auch wirklich darum ging, was passiert eigentlich, wenn wir nur noch so 15 bis 20 Stunden pro Woche arbeiten, weil wir durch die Digitalisierung eben eine hochproduktive Wirtschaft haben. Da hatte Karl Marx damals schon gesagt, dann irgendwie so, weiß gar nicht mehr, ob ich das jetzt so sinngemäß wieder zusammenbringe, aber irgendwie hat er seinen Tag eingeteilt, dass er dann mittags angeln geht, nachmittags jagen geht, also halt Freizeitbeschäftigung mit einbringt. Aber die waren halt schon auf diesen Aspekt der Tierausnutzung ausgelegt. Und das hatte mich erstmal insofern irritiert, dass dieser Tierausnutzungscharakter eben zitiert wird und gar nicht hinterfragt wird. Mhm. Und da komme ich jetzt mal von so einer noch höher gelegenen Betrachtungsebene. Man merkt beim Lesen, dass Harald Welzer sehr stark von Karl Marx beeinflusst ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass er irgendwann mal im Rahmen seiner Biografie eine marxistische Position hatte, aber man merkt schon, dass er sehr stark von den Ansichten von Karl Marx beeinflusst ist. Was ich gar nicht schlecht finde, weil die Position teile ich. Harald Welzer ist dann inhaltlich auch durchaus ein paar Schritte weitergegangen, also bleibt dort nicht stehen. Aber wenn ich über Marxismus und Karl Marx spreche, dann bin ich in dem Bereich Herrschaftsstrukturen, Machtstrukturen. Und da fehlte mir tatsächlich dann der Dreh- und Angelpunkt zu sagen, das wird ja gar nicht hinterfragt. Also er thematisiert es auch gar nicht im Buch. Und das muss ja noch nicht mal mit Machtstrukturen innerhalb der Menschen- und Zivilgesellschaft sein, sondern eben auch ja speziesübergreifend. Das, was ja im Grunde genommen wichtig ist, um nachher auch den Bereich einer wertschätzenden Gesellschaft auf allen Ebenen zu haben. Also nicht nur ausschließlich innerhalb von tierischen Menschen, sondern ja eigentlich universell. Und dieser Aspekt da, denke ich, müsste Harald Welzer tatsächlich persönlich nochmal ja einen Schritt weiter gehen. Also da ist er stehen geblieben. Das ja. Überwindet er so nicht.
Genau, und in diesem, mit diesem Hintergrund, dass er eben in bestimmten Aspekten nicht weit genug geht oder gar nicht über sie spricht oder sie unhinterfragt lässt, ist es für mich eben nur eingeschränkt empfehlenswert. Und das bitte ich dich, liebe Leserin, liebe Leserin jetzt schon, liebe Hörer, ich habe gerade an das Buch gedacht, deswegen liebe Leserin, also liebe zukünftige Leserin, lieber zukünftiger Leser, dann zu bedenken, wenn du dieses Buch in die Hand nimmst, das ist jetzt kein 1:1 Modell, was du abpausen kannst und damit dann die Welt retten. Das sind alles Vorschläge und wie gesagt, in einigen Aspekten für mich noch nicht weit genug durchdacht und der vegane Aspekt fehlt vollkommen. Das ist auch was mich an der Transition-Bewegung stört. Da geht es viel um Ernährung und viel um Gemeinschaft, aber es wird überhaupt nicht hinterfragt, was denn mit den Tieren passiert und wie wir uns anders ernähren können, wobei ja der ökologische Aspekt, der Nachhaltigkeitsaspekt einer veganen Ernährung ja schon wissenschaftlich bewiesen ist. Also das, ne, also
völlig unstrittig.
Ja. Müssen wir jetzt ja gar nicht mehr hier alles ausbreiten, das kennst du ja alles schon, nur das fehlt einfach und das stört mich.
Und da diese Folge jetzt ja eigentlich relativ kurz vor Weihnachten kommt, ist das aus meiner Sicht doch noch ein relativ gutes Weihnachtsgeschenk, auch wenn wir es halt mit Einschränkung empfehlen und du hast jetzt auch so ein bisschen die Kritik von uns mitbekommen. Ich persönlich muss aber sagen, ich fand das Buch insgesamt sehr inspirierend. Also generell solche Bücher zu lesen und gerade Harald Welzer mit seiner Art und Weise der Darstellung ist für mich insofern inspirierend, dass ich ganz viel davon mitnehme und mich sehr intensiv mit solchen Themen dann anschließend auch auseinandersetze.
Du möchtest unsere HörerInnen dazu animieren, ein Buch zu verschenken?
Kauf es!
Du möchtest sie animieren, etwas zu kaufen und nicht auszuleihen?
Kauf es!
Das geht ja gar nicht.
Also, nein, wenn du die Chance hast, es auszuleihen, natürlich,
ganz
klar.
Aber das kannst du doch nicht verschenken. Aber was du aber verschenken kannst, übrigens, ist zum Beispiel eine Mitgliedschaft in deiner Bücherei oder Bücherhalle oder wie auch immer sie bei dir heißt. Das geht nämlich. Bei uns geht das. Da kann man so eine Jahresmitgliedschaft verschenken. Sowas ist ziemlich cool. Und dann kannst du gleich noch dazu schreiben, ey, leih dir dieses Buch aus.
Genau. Das finde ich eine richtig coole Geschenkidee.
Ja, viel cooler als kaufen, kaufen, kaufen. Und Spoiler, Spoiler, Spoiler. Nächste Woche wird es noch eine Folge geben, die letzte für dieses Jahr von uns. Das heißt, wir verabschieden uns noch nicht komplett für dieses Jahr. Aber wir wünschen dir schon einmal frohe Weihnachten und ein entspanntes Weihnachtsfest.
Frohe Weihnachten.
Denn die Folge kommt natürlich am Mittwoch und das ist ja der erste Weihnachtsfeiertag und wer weiß, wann du sie hörst. Aber ich möchte diese Folge natürlich auch nicht beenden, ohne mich bei unseren tollen Steady-Unterstützer und Unterstützerinnen zu bedanken.
Vielen herzlichen Dank.
Und natürlich all den von Herzen Vegan-Letter-LeserInnen, bei allen Clan-Mitgliedern und bei allen Menschen, die mir E-Mails schreiben und iTunes-Bewertungen verschicken? Nee. Versenden? Nein.
Erstellen.
Erstellen, ja, genau, erstellen zum Beispiel. Also das ist alles total klasse. Vielen, vielen, vielen Dank. Und wenn du uns noch irgendwie ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk machen möchtest, dann freuen wir uns so ganz riesig, wenn du uns über Steady unterstützt, finanziell. Das kannst du mit einem monatlichen Beitrag machen. 2 Euro im Monat geht es schon los. Das ist dann auch jederzeit monatlich kündbar oder auch Jahresbeiträge habe ich jetzt auch eingestellt. Da kannst du dich dann für ein Jahr festlegen und das ist dann auch eben dieses Pendant zu 2 Euro im Monat sind dann 24 Euro im Jahr oder eben gestaffelt 5 und 10 Euro, wobei die 5- und 10-Euro Pakete haben noch irgendwie einen kleinen Rabatt, da hatte ich ein bisschen weniger eingestellt. Also wenn du das möchtest, wenn du uns eine große Freude machen möchtest und etwas zurückgeben möchtest für all die vielen kostenlosen Dinge, die über Von Herzen Vegan rausgehen, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns da finanziell unterstützt.
Und in diesem Sinne?
In der Metropolregion Hamburg sagt man Tschüss.
Und aufs nächste Mal.
Den Mantaune.
Figaro, Figaro, Figaro. Und die zu überwinden, da braucht es einfach Zeit zum Räumen, Freiräume zum Zeit zum Räumen. Und das zu machen, da braucht es einfach...